Habt das Skript vor euch, denn da tigern wir jetzt durch. Bei mir gibt es auch wieder die heißgeliebten Lückentexte. Und gleich in der Einleitung gibt es ganz viele Lückentexte. Und hier ist meine Bitte. Blättert nicht, N-I-C-H-T, nicht nach, sondern versucht mal aus eurer Erinnerung herauszuquetschen, also Kopf in Zitronenpresse und drücken, wie die Antworten lauten könnten. Also wir haben in der Vergangenheit öfter schon die 10 Gebote gelesen, nämlich in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5. Dann haben wir uns in einer Ethiklektion mit dem dreifachen Nutzen des Gesetzes auseinandergesetzt. Ist nicht so irre lange her. Vor 2 Monaten war das. Versucht euch mal zu erinnern, was war der dreifache Nutzen des Gesetzes? Ihr habt eine Lückenlinie. Das Gesetz ist erstens, zweitens und, nicht laut sagen bitte, und drittens. Alle sollen denken. Während ihr nachdenkt, kleine Anekdote von einem guten Freund von Stefan, dem Jörg Tröger, den ihr ja auch auf der Gemeindefreizeit wieder genießen werdet, oder wir. Jörg Tröger war Lehrer, oder war auch mal Lehrer, bis er das Ding radikal abgebrochen hat. Und warum hat er das abgebrochen? Einer der Gründe war, er hat sich tierisch über die Schüler aufgeregt, wie blöd die sind. Und, also das ist jetzt mein Wording, aber die Story ist dieselbe. Er hat gesagt, die Schüler sind so dumm. Sie wissen, dass der Lehrer am Anfang des Unterrichts wiederholt, was beim letzten Mal dran war. Und was machen Sie? Anstatt sich kurz vorher nochmal die Unterlagen vom letzten Unterricht anzugucken und zu wissen, was waren die Hauptpunkte. Nee, da werden Karten gespielt oder irgendwas anderes wird gemacht. Man ist dumm. Ich habe mir hier gedacht, ich wiederhole auch mal in meinem Skript ein bisschen die Inhalte von den letzten Malen. Wir können auch gerne jede Woche Gemeindebibelschule machen. Dann haben wir nicht nach 2 Monaten. Aber das Ziel des Ganzen ist ja nicht, dass ihr meine so, wunderbar hübschen Vorträge hört oder die von Stefan oder Matthias oder wem auch immer, sondern dass ihr das behaltet. Und vielleicht ist an der Stelle auch ganz gut klar zu machen, manches schreibe ich in dem Skript nicht, um euch zu überzeugen. Also ich lehre nicht nur Sachen, wo ich denke, da liegt ihr falsch und jetzt muss ich euch sagen, wie es richtig ist. Also erstens wäre das sehr vermessen, aber mein Punkt ist was ganz anderes. Ich möchte, dass ihr auch in der Lage seid, später anderen gegenüber etwas zu sagen. Also nicht nur, dass ihr für euch Erkenntnis gewinnt, sondern dass ihr auch in der Lage seid, mit Dritten darüber zu reden. Und dazu müssen solche Dinge auch irgendwie abrufbar sein. Ich versuche in den Skripten deswegen bestimmte Redundanzen einzubauen, bestimmte Wiederholungen, damit sich das vielleicht in eurer Großhirnrinde besser festfrisst. Aber ich will auch versuchen, in den Unterrichtsblöcken jetzt auf dem Grundstock, den wir gelegt haben, immer mehr aufzubauen. Und dazu werde ich am Anfang immer wieder bestimmte Dinge einbauen, die Altes wiederholen. Und wenn ihr merkt, oh weia, das wusste ich nicht mehr, dass das Gesetz das, das und das ist, dann blättert ihr in den entsprechenden Lektionen nochmal nach und ihr kriegt ja auch die Fußnoten, wo dann drin steht, in welcher Lektion das steht. Also die Antwort auf die Frage steht in der Lektion Ethik 03 und dort auf Seite 6. So, habt ihr denn ein paar Schlagwörter für mich? Was ist denn das Gesetz? Samuel. Gerecht, heilig und gut. Das ist richtig, das schreibt Paulus so, aber das, was ich hier haben wollte, ist was anderes. Ich glaube, du hattest das richtig, Adolf?
Ja, Spiegel, Riegel, Regel.
Klaus, das hatten wir im Unterricht? So sah dein Gesicht eben aus. Ja, wer hat das geprägt? Institutio Religionae von Calvin. Richtig. Auch mein Ansatz, dass, wie ich das Gesetz verstehen kann, denn darum ging es. Ist das Gesetz aufgehoben und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern? Oder gilt es noch? Und da gibt es nicht die ganz einfache Antwort nach dem Motto, das ganze Gesetz ist weg. Dann hätte Christus nämlich am Kreuz nicht mehr leiden müssen für uns. Aber zu sagen, das ganze Gesetz gilt, klappt auch nicht, weil dann müssten wir plötzlich mit unseren Kleidungen aufpassen. Also das ist natürlich hier 100% Baumwolle, von da habe ich da kein Problem. Aber mit den gemischten Sachen wäre schon schwierig und andere Dinge. Damit haben wir uns beschäftigt. Und ich möchte euch dringend raten, wenn ihr das nicht wenigstens im Kopf habt, ihr müsst diese Begriffe Spiegel, Riegel, Regel nicht kennen, aber wenn ihr nicht in eurem Kopf dieses Raster habt, dann schaut euch diese Lektion nochmal an. Einer der Gründe, warum ich auch meine Skripte voll ausformuliert euch gebe, ist, damit ihr jederzeit den kompletten Unterrichtszeit nacharbeiten könnt. Weil ich das wirklich für wichtig finde, dass wir solche Dinge irgendwann ein Stück weit parat haben. All das Gesetz ist für uns Spiegel. Wir erkennen daran, wie schlecht wir als Menschen, auch als Christen sind. Es ist Riegel. Es verhindert nämlich, dass die Sünde überaus groß wird. Und es ist eine Regel, an der wir uns orientieren können. Details, wie gesagt, Lektion Ethik 3 vom März. Jetzt wird schlimm. Jetzt darf Heike sagen, vor 2 Monaten, das ist noch älter, was jetzt kommt. Wir haben Sünde definiert. Was ist Sünde? Sünde ist jede mit Gottes in und . Was bedeutet denn das erste . Hat jemand eine Idee? Wir können es ja mal versuchen, so mal. Es gab eine schöne Tabelle. Da gab es die Überschrift positiv und die etwas kritisierte Überschrift negativ. Dann gab es mehrere Ebenen. Vorschläge? Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung. Also Zeile 9, fehlende Übereinstimmung mit Gottes. Was könnte da kommen? Mit Gottes Zepter? Mit Gottes Gebot? Richtige Richtung? Nicht ganz. Richtig, aber dafür ist die Zeile zu lang. Also Gesetz kommt hinten. Moralischem Gesetz, Adolf Hundert. Gottes moralischem Gesetz. Also Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz. Worin? In erstens, zweitens und drittens. Das erste fällt uns immer ein. Du sollst nicht tun, schöneres Wort dafür, handeln. Also fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung. Ja, nein, nicht Gedanken. Gesinnung. Also Gedanken und Gesinnung sind ähnlich, aber ich finde Gesinnung besser, weil es mir die Richtung angibt. Und das Dritte, das, was jedes Baby zum Sünder macht, obwohl es noch keine sündige Handlung gemacht hat und mit der Gesinnung es auch ziemlich schwierig wird. Erbdingssünde, genau. Und wie könnte man Erbdingssünde biblisch formulieren? Natur. Da wir von Natur aus Kinder des Zorns sind, war die Bibelstelle. Also noch einmal Zeilen 9 bis 11. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung und Natur. Natur. Für diejenigen, die bei dieser Lektion noch nicht dabei waren, nochmal gemeindebibelschule.de kann man alles herunterladen, sowohl den Vortrag für den Computer als MP3-Datei, sogenannte MP3-Datei, oder das Skript. Da sind zum Glück die Lücken ausgefüllt. Hoffentlich. Ich möchte diese Situation, dass wir mit Gottes moralischem Gesetz übereinstimmen wollen, weil wir ja nicht sündigen möchten, möchte ich ab jetzt im Bereich Ethik die 10 Gebote mit euch durchgehen. Ich werde nicht jedes Gebot so lang behandeln wie das erste Gebot, aber heute werden wir uns nur um das erste Gebot drehen und da heißt es in 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich werde die Lektion in 4 Unterteile gliedern. Erstens werde ich mir die historische Situation angucken, was immer wichtig ist, wenn wir Bibel lesen. Erstmal gucken, was hat das Wort in der damaligen Situation bedeutet, in welchem Kontext war das Ganze, damit wir wissen, was Gott damals gesagt hat. Denn er hat es nicht geschrieben für Ansgar im 21. Jahrhundert, sondern hat es geschrieben für eine ganz bestimmte Situation. Und da müssen wir uns in die Situation hineinversetzen, um das richtig zu verstehen. Das will ich machen. Das Zweite ist, dass ich auf das Wesen Gottes eingehen möchte und ein Stück weit auch anfüge an etwas, was wir schon einmal hatten. Wir haben uns nämlich mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt. Ihr erinnert euch, Dogmatik, Theologie, die Eigenschaften Gottes. Haben wir sehr viele Eigenschaften gesammelt. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass da so ein Plakat hing auf der linken Seite. Und eine dieser Eigenschaften ist für dieses Gebot, denke ich, besonders bedeutend. Und die möchte ich heute herausstellen, weil ich uns Gott vor Augen malen möchte. Dann will ich ganz kurz mich mit der heutigen Kultur beschäftigen. Ob dieses Wort in der heutigen Kultur, losgelöst von gläubig oder nicht gläubig, eine Bedeutung hat. Und dann, das, was ich heute Morgen angedeutet hatte, möchte ich in unser persönliches Leben hineinsprechen und uns selbst mal in Frage stellen. Ja, für uns zu sagen, ja klar, die 10 Gebote, kein Problem, Also gerade die ersten Gebote, ich habe keinen anderen Gott, ich bete nur Jesus Christus an, ich habe keine anderen Götter. Das möchte ich einfach mal in Frage stellen. Wenn bei euch die Antwort am Ende des Tages heißt, nee, ich bete keine anderen Götter an, dann bin ich dankbar dafür. Aber ich werde einige Punkte aufzählen, wo ich denke, dass wir auch als Christen, als Christus bekennende Christen in der Gefahr stehen, viel Götterei zu betreiben. Und das verstößt gegen Gott und seinen Willen, gegen seinen moralischen Willen. Und dann müssten wir darüber Buße tun. Seite 2, die historische Situation. Das hilft euch, weil ihr ja vielleicht die 5 Bücher Mose gelesen habt. Ansonsten euch vielleicht wenigstens an die bibelkundlichen Vorträge erinnern könnt. Was war die historische Situation der Empfänger der 10 Gebote? Wir wissen noch, dass die Empfänger dieser 10 Gebote aus Ägypten geflohen waren. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern Gottes Fürsorge hat das bewirkt. Und zu dem Zeitpunkt, als sie die 10 Gebote bekommen, ist diese Flucht gerade mal 2 bis 3 Monate her. Also die ist noch sowas von in Erinnerung. Die Plagen, das Ding mit dem Meer, wo man durchlaufen konnte, wo die Pharisäer, wo Pharao und seine Ägypter alle sterben. Ey, das ist schon ein richtig deutliches Ereignis. Es war nicht eine Urlaubsreise, die sie in Ägypten verbracht haben, so wie wir das heute machen, sondern jeder dieser Flüchtlinge, jeder der Empfänger dieser 10 Gebote ist in Ägypten geboren worden und dort kulturell geprägt worden. Selbst Mose, der Führer, ist in Ägypten nicht nur geboren worden, sondern hat als Adoptivsohn der Tochter Pharaos eine vermutlich erstklassige ägyptische Ausbildung genossen. Und denkt nicht mit westlich nordeuropäischen Standard nach. Ja, wenn du heute eine Ausbildung zum Staatsdiener bekommst, wirst du vermutlich in den 3 Jahren nichts von Gott hören. Damals war Religion und Kultur und Politik und Wirtschaft alles in einem Kloß. Das heißt, wenn man eine staatliche Ausbildung bekommt, hat man auch eine religiöse Ausbildung bekommen. Aus dem viel berühmten Lexikon zur Bibel, herausgegeben von Fritz Rienecker seinerzeit, zitiere ich euch, wie denn Ägypten damals aussah. Das ist dieses Kästchen, diese Folie. Die Religion der Ägypter war heidnische Vielgötterei. Hauptgottheiten waren Amnon, Ptah und der Sonnengott Re. Andere bekannte Götter sind Osiris, Horus und Set. Pyramiden, Gräber und die Sitte, die Gestorbenen einzubalsamieren, zeigen die große Bedeutung, die man dem Fortleben nach dem Tode beimaß. Äußeres Zeichen der Götterverehrung waren die oft riesigen Tempelbauten, die als Wohnsitze der einzelnen Gottheiten galten. Dazu kamen die Totentempel der Pharaonen. Im Alten Testament trägt Josefs ägyptische Frau den Namen Asnat, der Göttin Nut gehörig. Kleiner Punkt, ja? Michi erwartet demnächst ein Baby. Und ihr beide habt vielleicht schon Namen. Welchen? Und sie sagen, wir sagen, unser Baby ist der Göttin so und so gehörig. Da merkt ihr, wie weit Religion in dem Leben drin ist. Die meisten Eltern suchen sich ein Kind, den Kindesnamen entweder aus, weil sie den schick finden. Ich gebe es gern zu. Ich finde alle meiner Kinder einfach schick. Andere sagen, sie möchten einen biblischen Namen haben und wühlen dann unter den vielen, die es gibt und suchen sich dann einen aus, der vielleicht auch etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringt. Aber bei den Ägyptern, da hat man das irgendeinem Gott gewidmet, das Kind. Also nicht von unserem nordeuropäischen Verständnis rangehen, sondern damals war heidnische Kultur oder Vielgötterei total üblich. Sie war die Tochter Potipheras, den der Sonnengott Re geschenkt hat. Das heißt dieses Wort hier. Des Oberpriesters von On oder Heliopolis, einer der alten ägyptischen Städte und Mittelpunkt der Sonnenverehrung. Ein solch religiöses Umfeld können wir modernen Europäer uns kaum vorstellen. Unsere Gesellschaft ist doch geprägt von Gottferne, nicht nur in moralischer Hinsicht, sondern auch in kultureller Form. Wo kommt denn in unserer Kultur heute noch Gott vor? Seit einigen Wahlperioden ist es noch nicht mal mehr üblich, dass die Staatsminister bei ihrer Vereidigung diese Formel sagen, so wahr mir Gott helfe. Das war früher noch üblich, also gerade als die C-Parteien regiert haben, dass die bei ihrer Vereidigung gesagt haben, so wahr mir Gott helfe. Aber das wurde dann, je roter oder grüner die Regierung wurde, auch immer mehr weggetan. was auch immer die Formel nachher für den Einzelnen bedeutet. Ich will das nicht überdramatisieren, aber in unserer Kultur kommt das kaum noch vor. Und wenn Gott vorkommt, dann höchstens noch in unüberlegten Ausrufen. Zeile 48, Ausrufen. Oh Gott, oder irgendwas in dieser Art. Ach Jemini, ach Gottchen. Allein dieses Wort, ach Gottchen, da könnte ich jedes Mal denjenigen verprügeln. Gottchen. Ja. Mose, der als Prinz mit Sicherheit die Gottheiten kennengelernt hatte und vermutlich auch an den Riten teilnehmen musste, dieser sehr viel älter gewordene Mose verkündet nun den sogenannten Monotheismus. Monos, eins, Theos, Gott, also Monotheismus, ein Gott-Religion. Dafür gab es kein Vorbild, keine Anregung von anderen Völkern. Das ist die historische Situation bei der Verkündigung der 10 Gebote. Was sollte danach passieren? 2. Mose 23, also ein paar Minuten, nachdem die 10 Gebote verkündet wurden, muss Gott dieses sagen hier. Denn mein Engel wird vor dir, dem Volk Israel, hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perizzitern, Kanaanitern, Hevititern und Jebusitern. Und ich werde sie austilgen. Josua, folgende Bücher. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Ganz und gar. Völlig. Das heißt nicht ein bisschen, sondern 100%. Gott betont das hier. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. Merkt ihr die Verbindung zum Buch Richter? Genau das hatte Stefan gerade auch am Ende nochmal wiederholt. Kein Kompromiss war jetzt seine Formel, die er vorgeschlagen hat. Und Gott sagt hier, nein, keine Pakte, keine Bündnisse, nicht am Leben lassen, austilgen. Denn wenn du das nicht tust, wird eins passieren. Du wirst anderen Göttern nachhuren. Oder hier heißt es noch dienen. Seite 3. Die Geschichtsbücher des Alten Testamentes zeigen auf, dass Israel fast nie das Gebot, den Götzendienst auszutreiben, ganz befolgt hat. Gerade bei den Berichten über die Könige Israels und Judas, Nord- und Südreich, wird der Satz häufig fallen. Nur die Höhen, das sind die Anbetungsstätten gewesen, wichen nicht. Das Volk brachte auf den Höhen noch Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Wenn man diese Bücher liest, merkt man das immer wieder, ja? Irgendwo so, es gibt immer eine Zusammenfassung für den König und das ist, er tat es genauso schlimm wie sein Vater oder er tat es noch schlimmer wie sein Vater. Die freundlichste Formulierung ist, er tat es nicht wie David, was aber auch ein schlechtes Kriterium ist. Also Gott ist es extrem wichtig, diesem werdenden Volk am Berg Sinai oder Berg Horeb, das ist dasselbe, klarzumachen, ein Gott. Nicht viele Götter, nur ein Gott. Historisch gesehen, weil sie aus der Vielgötterei kommen. Perspektivisch gesehen, weil sie in ein Land ziehen, wo auch Vielgötterei ist. Und weil Gott sagt, ich will aber nur der einzige Gott sein. Das Wesen Gottes. Ich will jetzt an der Frage arbeiten, warum ein Gott? Und da denkt ihr, das ist rein akademisch. Nein, das ist für mich nicht akademisch. Lasst uns das Wesen Gottes verstehen, um die anderen Punkte, gerade dieses Persönliche nachher, noch mehr empfinden zu können. Erstmal eine These. Ich denke, dass Vielgötterei, das Fremdwort heißt Polytheismus, Poly heißt viel, dass Vielgötterei Gottes Zorn hervorruft. Ich glaube, dass es uns Menschen unmöglich ist, die Empfindungen Gottes nachzuempfinden, dass wir wirklich wissen, wie Gott empfindet. Wenn wir das probieren, dann ist es reine Stümperei und wird vermutlich oft verfälscht von unserer sündigen Natur. Ich kenne es von mir so, dass ich Sünde vom Kopf her verwerfe, aber als Gefühl ich manche Sünde gar nicht so dramatisch finde. Und wenn ich mich dann erheben sollte zu sagen, wie Gott über Sünde denkt oder empfindet, meine eigene Wertschätzung von Sünde würde den Hass, den Gott auf Sünde hat, vermutlich kaputt machen oder würde das schwach werden lassen, dieses Gefühl. Und doch, wollen wir uns doch bitte mal versuchen, in die Gedankenwelt Gottes zu versetzen. der diese Welt mit allem, was in ihr ist, geschaffen hat. Versetzt euch in ihn, dem Dank, Lob und Anbetung von jedem einzelnen Menschen, nicht nur dem Christen, sondern von jedem Menschen gebührt. Jahwe, Zeile 75, ist zornig über die Menschen, die sich andere Götter schaffen. Zorn, weil sie nicht Jahwe als Gott verherrlichen oder ihm Dank darbringen, sondern sich stattdessen eine Vielzahl von Göttern schaffen, die sie meistens irgendwelchen Tieren nachempfinden. Denkt an das goldene Kalb. Gerade aus Ägypten gerettet worden, Mose gerade bei Gott, um Gebote zu empfangen. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, irgendwelche goldenen Ringe einzuschmelzen, um daraus ein goldenes Kalb zu machen und zu sagen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Gott ist zornig darüber. Was für eine Gnade, dass Gott die Erde bis heute noch nicht ausgelöscht hat, sondern bis auf den heutigen Tag es aushält, dass immer wieder neue Götter geschaffen werden oder alte, ausgedachte Götter beweihräuchert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hält aus, damit noch möglichst viele Menschen durch den Glauben an Jesus Christus errettet werden, von diesem Zorn Gottes. Es ist nicht weniger als Zorn. Und malen wir uns vor Augen, wie richtig und angebracht es ist, wenn Menschen ausrufen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist das, was sich gehört. Und jeder, der von diesem abweicht, steht unter dem Zorn Gottes. Wenn wir uns vorstellen, dass nur ein klitzekleiner Bestandteil der Menschheit kläglich, aber immerhin versucht, Gott zu loben, dann merken wir, wie zornig Gott eigentlich sein muss über diese Welt. Und wie groß seine Güte und Gnade ist, dass er nicht, in meinem menschlichen Bild gesprochen, den Knopf drückt. Die Verschlusskappe vom Knopf ist schon hochgeklappt. Der Finger liegt vielleicht sogar schon drauf, aber er hat noch nicht gedrückt. Deswegen ist es wichtig, dass wir Christen wahren Gottesdienst tun. Damit meine ich nicht die Sonntagsveranstaltung, auch, die ist ein Bestandteil davon. Aber dass wir uns wirklich Zeit nehmen, Gott zu ehren, denn ihm kommt nicht die Ehre zuteil, die ihm eigentlich gebührt. Ich weise mal auf die Fußnote 5 hin, die könnt ihr bitte wieder lesen. Das war eine Hausaufgabe, die ich euch gegeben hatte. Über die Eigenschaften Gottes nachzudenken, jeden Tag eine. Und Gott zu loben für das, was er ist. Vielleicht hattet ihr keine Zeit, das bisher zu machen. Aber die Lektion ist schon ein bisschen her. Und wenn ihr 2 Monate lang keine Zeit hattet, habt ihr vielleicht 2 Jahre lang auch keine Zeit. Und das wäre dann schade. Ich möchte euch einfach Mut machen, über Gott nachzudenken und zu sagen, ihm gebührt Ehre. Und wenn ich sie ihm nicht gebe, naja, die Heiden werden es erst recht nicht tun. So, nachdem wir uns mit der historischen Situation, ich bin jetzt Zeile 93, mit der historischen Situation auseinandergesetzt haben, merken wir, dass eine Notwendigkeit bestand, dass Gott sich bezüglich des künftigen Gottesdienstes der Israeliten auch äußert. Und jetzt die wirklich simple Frage, warum ist Gott das so wichtig, dass sie keine anderen Götter neben sich haben? Warum fordert Gott den Monotheismus, also dass sie nur einem Gott dienen? Die Frage kommt daher, weil die anderen Götter das Problem nicht haben. Die ägyptischen, die griechischen, die römischen Götter, all die legten keinen derart gesteigerten Wert darauf, alleine herrschen zu dürfen. Die haben sich untereinander bekloppt, wer wofür zuständig ist, hatten ihre Zuständigkeitsbereiche. Für die Forderung des Monotheismus gab es kein Vorbild, keine Anregung von anderen Völkern. Wo kommt das her? Ich arbeite immer noch auf das Wesen Gottes hin. Also das ist immer das, wo wir am Ende hinkommen. Was ist in Gott, dass er das so möchte? Im Schnelldurchlauf möchte ich euch einige Forderungen, Zeile 103, Forderungen aus der Bibel vorlesen, dass sie keine anderen Götter zulassen. Und dass Gott den Monotheismus haben will, das wisst ihr. Lasst trotzdem den Wortlaut dieser Texte mal auf euch wirken. Und schaut, ob ihr das ähnlich formuliert hättet wie er. Ich werde ganz besonders auf 1 bis 2 Wörter nachher rumreiten, um klar zu machen, was Götzendienst für Gott eigentlich ist. 2. Mose 23, 13. Habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen. Er soll in deinem Mund nicht gehört werden. 20 Verse weiter in 33. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen. Denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir zu einer Falle sein. 34, 14 bis 16. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn Yahweh, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dessen Name eifersüchtig ist. Wir kommen nachher noch drauf. Ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Kurzer Einschub. Klaus darf nichts sagen. Welche berühmte biblische Person ist hier beschrieben, die dieses Gebot nicht berücksichtigt hat? 1. Könige 11, Vers 4 heißt es. Und es geschah zur Zeit, als alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Also genau so, wie es in 2. Mose 34 stand. Ja. Salomo, genau. Der Mann mit einer Weisheit begabt wie kein anderer. Und die Bibelstelle gibt uns eine Zeitangabe, als seine Tage alt geworden waren. Er hatte diese Weisheit schon gehabt. Und trotzdem hat er trotz aller Weisheit diesem simplen Gebot, also nicht schwer zu verstehenden Gebot, nicht Folge geleistet. Und genau das ist passiert, was Gott angekündigt hat. Die Frauen werden dich anderen Göttern zuführen. Nicht, dass Frauen schlecht sind, das ist nicht das Thema, sondern in dem Fall waren es halt Frauen, die anderen Religionen anhingen. Und er hat diesem Gebot nicht gehorcht und so war es dann auch für ihn zum Schaden. Warum, 125, legt Gott derart viel Wert darauf, als einziger Gott angebetet zu werden? Erster Hinweis, wenn wir uns den Prolog der 10 Gebote angucken, also die einleitenden Worte der 10 Gebote, kennt ihr jemand auswendig? Was kommt denn vor, du sollst keine anderen Götter haben neben mir? Ich bin der Herr, dein Gott? Nee, da kommt noch was? Der dich aus dem Ägyptenland herausgeführt hat. Ich bin es, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Kein anderer Gott hat das gemacht. Auch nicht die ägyptischen Götter konnten Pharao nicht helfen. Ich bin der Einzige, dessen Todesengel durch das Land gegangen ist und von Tür zu Tür gegangen ist und geguckt hat, ob da das Opferblut an den Türrahmen dran ist und deswegen dein Glaube an mich dich gerettet hat und der beim Nachbarn reingegangen ist und getötet hat. Ich bin es, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Kennt ihr das von der Schule oder von der Arbeit? Ich hatte meine Arbeitskollegin, die mir ihre Gefühle relativ ungeschminkt dargestellt hat, als sie mitgekriegt hat, wie ein Kollege von ihr zum Chef sprach und mit einer Arbeit glänzte, die nicht die Rednerin hatte, sondern die Kollegin. Also ich sag mal, Kollegin A hat gearbeitet und Kollegin B hat sich gerühmt für die Dinge, die Kollegin A gemacht hat. Das war auch nochmal so eine Dreierhierarchie. Der große Chef hat gehört, wie toll die ist, dabei hat es ihre Mitarbeiterin gemacht. Klassisches Verhalten, zumindest in der Welt. Sie war davon nicht besonders angetan, meine Kollegin. Hä? Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn sich Leute mit fremden Lorbeeren schmücken? Im nächsten Vers der 10 Gebote lesen wir, denn ich, Yahweh, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Zeile 141. Eifersucht ist eine der Charaktereigenschaften Gottes. Sein Name ist Eifersucht. Ich weiß nicht, wenn wir eine Liste machen würden, wir haben ja damals in der Lektion Dogmatik uns die Attribute Gottes angeguckt, die Eigenschaften, ob wir so schnell drauf kommen würden, also dass Gott Liebe ist, da kommen wir ganz schnell drauf und dass er Gnade, Gerechtigkeit und viele, viele andere gute Sachen ist. Bei Eifersucht weiß ich nicht, ob wir von alleine drauf kommen würden. Aber das lehrt die Bibel über Gott. Gottes Name ist Eifersucht. Also ihr könntet, jetzt mal formal gesehen, euer Gebet beginnen nicht mit Jesus oder Vater im Himmel, sondern du, der dein Name Eifersucht ist. Eifersucht ist, also sprachlich schon für mich schwierig auszudrücken, aber so heißt er. Achso, ich habe kein Namensschild, das ist auf dem Jackett. Eifersucht. Nun müssen wir aufpassen, wenn Gott sich in unserer Sprache beschreibt. Wenn Menschen eifersüchtig sind, dann kann das oft einen sehr bitteren Beigeschmack haben. Fast immer. Es ist nämlich ein selbstsüchtiger Beigeschmack. Psalm 146, Eifersucht kann sein die ungezügelte Gier, die sich in Neid, Böswilligkeit und direkter Gemeinheit äußert. Sie ist furchtbar mächtig, denn sie nährt den Stolz und nährt sich von ihm, der doch die eigentliche Wurzel unseres gefallenen Wesens ist. Aber Eifersucht verbindet sich auch mit Liebe. Nämlich in dem Bestreben, eine vorhandene Liebesbeziehung zu schützen oder ihren Bruch zu rächen. Wenn sich meine Frau einem anderen Mann zuwendete, dann wäre ich eifersüchtig. Einerseits, weil mein Stolz verletzt wäre. Ich sollte nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Aber auch, weil ich diese Frau liebe und ich diese Beziehung behalten möchte. Deswegen wäre ich auch eifersüchtig. Ich will mit ihr möglichst viel Gemeinschaft haben und nicht, dass sie mit den anderen die Gemeinschaft hat. Ich möchte, dass sie mich liebt und nicht möchte, dass sie mich zurücksetzt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der darauf wartet, dass seine Liebe uns gegenüber erwidert wird, dass ihm Dank und Anbetung zuteil wird. Und dies möchte er mit niemand anderem teilen. Erst recht nicht mit einem nichtigen Götzen, also mit einer Figur, die es überhaupt nicht gibt. Wer die Geschichte Israels kennt oder liest, der sieht, wie sehr Gott den Bruch der Beziehung zu ihm verdammt. Und das ist das, wo ich sprachlich darauf hin möchte. Er verwendet immer wieder im Alten Testament einen Vergleich, der für uns zu streng wirkt. Oder im Deutschdiktat oder Deutschaufsatz würden wir einen Hinweis bekommen, Ausdrucksfehler. Wenn Gott den Götzendienst anderer beschreibt, mit welchem Begriff beschreibt er das? Hurerei. Jetzt denkt nur über das Wort nach. Es ist doch eigentlich aus einem völlig falschen Fachgebiet kommt, oder? Ja, also auf diese Zeile 161 kommt das Wort Hurerei. Ich habe mich immer gewundert, was hat denn so ein sexueller Begriff zu tun in einer Frage einer theologischen Beziehung? Aber das Wort Beziehung deutet schon die richtige Richtung an. Und wir wissen, dass die Gemeinde als die Braut Christi bezeichnet wird. Da haben wir ja auch aus dem Bereich der Ehe dieses. Und anderen Göttern nachzulaufen, ist für ihn nichts anderes, als wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht oder die Frau sich einen Callboy ruft oder was auch immer. So schlimm ist das. Es macht die Beziehung kaputt. Auch im Neuen Testament, Zeile 162, stellt Paulus den Korinthern im ersten Korintherbrief eine rhetorische Frage. Wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Und um welches Thema geht es dort? Es geht um Götzendienst. Altes und Neues Testament stimmen überein, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott liebt dich und wie gerne hören wir das. Aber in diesem Satz steckt auch drin, Gott ist eifersüchtig, wenn du diese Liebe nicht erwiderst. Und genauso stehen auch wir Menschen, stehen auch wir Christen des 21. Jahrhunderts in der Gefahr, zwar formal mit Gott verheiratet zu sein, so wie jemand, der zu einer Prostituierten geht, formal auch mit seiner Frau verheiratet ist, aber dass wir längst in anderes unser Vertrauen setzen. Äußerlich tragen wir noch unseren Ehering, kann ich jetzt mal wieder umstecken. Das heißt, wir gehen zum Gottesdienst, zur Jugendgruppe, zum Mahl des Herrn. Wir lesen täglich unsere Bibelverse, aber innerlich sind wir weit, weit von Gott entfernt und haben anderes an seine Stelle gerückt. Und dann haben wir nichts anderes gemacht, als andere Götter neben ihm zu haben. Und in der Praxis heißt neben ihm, anstelle von ihm, an seiner Statt. Unsere heutige Kultur, 21. Jahrhundert, nordeuropäisch, westeuropäisch, haben wir da viel Götterei. Heute sind die ökumenischen Leute ja schon froh, wenn überhaupt ein Gott angebetet wird. Und es ist ihnen meistens völlig egal, welcher das ist. Hauptsache überhaupt noch einen. weil ja jetzt nicht mehr die Frage ist 2000 oder 8000, sondern 0 oder 1. Computerzeitalter, man lebt binär. Welche Bedeutung hat heute dieses Gebot noch? Denn, da könnt ihr noch das Lösungswort in 178 hinschreiben, wir unterliegen ja heute scheinbar nicht mehr der Gefahr der Vielgötterei. 178, Vielgötterei. Aber dieses Gebot hat doch zwei Richtungen. Das eine ist, dass wir halt keine anderen Götter haben sollen. Aber es heißt auch, es beinhaltet auch die Aufforderung, dass man ihm, dem einzig wahren Gott, die ihm gebührende Ehre erweist. 40% der Deutschen meinen, dass das erste Gebot verzichtbar sei. Also kann man darauf verzichten. Und ein weiteres Viertel der Deutschen meint, dass dieses Gebot weniger wichtig sei. Klar, man glaubt ja nicht mehr an einen Gott. Wofür noch ein Gebot, dass man nicht an mehr als einen Gott glauben soll? Ja, wenn du keinen Führerschein hast, stellst du nicht die Frage, ob du dir 3 Autos oder 4 Autos kaufst und das Angebot von der tollen Versicherung namens AXA aus dem Buch Richter, dass du deinen Zweitwagen billiger versichern kannst, ist Quatsch, wenn du nicht mal einen Wagen hast. Von daher spricht das eine deutliche Sprache. Aber ich behaupte, und das ist das, was jetzt in dem Abschnitt ab Zeile 185 kommt, dass es viele Ersatzreligionen gibt. Und ich will euch dahin bringen, dass ihr den Begriff Religion oder Gott nicht gleichsetzt mit, man muss einen benannten Gott haben, damit man einer Religion angehört. Die Juden gehören einer Religion ab, weil sie den Gott des Alten Testamentes anbeten. Die Muslime gehören einer Religion an, weil sie Allah und ihren Propheten Mohammed verehren. Aber was ist mit den Menschen, die sowas wie einen Gott nicht haben? Was ist mit den Buddhisten? Da gibt es keinen Gott. Also keinen konkret benannten Gott. Ich habe euch eine Tabelle gezeigt, wie Menschen heute versuchen, Fragen, Probleme ihres Lebens beantwortet zu bekommen oder sich Ziele versuchen für ihr Leben zu stecken und wie Alternativen zu Gott finden. Und dann von einem Kulturanthropologen und Religionswissenschaftler 3 Zitate. Was ist Religion? Wir haben meist eine sehr eingeengte Religionsdefinition. Unter Religion wird dabei das verstanden, was sich selbst so bezeichnet oder wie eine Kirche organisiert ist. Also mit einem höheren Wesen zu tun hat und Priester und Tempel und so weiter hat. Das biblische Verständnis dessen, was außerhalb der Bibel mit Religion bezeichnet wird, ist viel umfassender. Wichtig, alles, was an die Stelle Gottes gesetzt wird, also alles, was verehrt wird, Dank erhält und als Quelle von Moral und Ethik dient, ist Religion. Auch in der Religionswissenschaft wird mehr und mehr dieser umfassende Religionsbegriff verwendet. Da wir heute wissen, dass es ungezählte Religionen gibt, die sich weder inhaltlich auf einen Nenner bringen lassen, noch wenigstens auf den Nenner, dass sie allesamt Gottheiten und höhere Wesen verehren würden. Ein typisches Beispiel ist hier der Buddhismus, der in seiner klassischen Form keinen Gott verehrt, sondern die Selbsterlösung sucht. In der Bibel ist Religion kein theoretisches Konzept. Deswegen ist es auch nicht entscheidend, ob eine Bewegung, eine Weltanschauung oder eine Lebensweise sich selbst für eine Religion hält oder sich selbst Religion nennt. In der Bibel geht es um die Frage, welche letzten Werte das alltägliche Leben tatsächlich bestimmen. Auf der nächsten Seite findet ihr 3 Zeilen. Versucht bitte mal innerhalb von 1 bis 2 Minuten eine knackige Formulierung für euch zu finden. Ausgehend von diesen 3 Zitaten, die ich eben vorgelesen habe, versucht für euch eine kurze, knackige Definition zu finden, was Religion aus Sicht der Bibel ist. Schreibt sie euch auf diese Linien 210 bis 212. Was ist Religion aus Sicht der Bibel auf Grundlage dieser 3 Definitionen? Ich weiß nicht, ob ihr einen Textmarker dabei habt. Ich werde euch jetzt keine Definition vorlesen. Ich habe schon 3 vorgelesen. Warum sollte ich euch noch eine 4. geben? Ich sage euch, welches aus diesen vielen Zeilen für mich die beiden wichtigsten Sätze sind. Und zwar die Zeilen 194 und 195. Alles, was an die Stelle Gottes gesetzt wird, also alles, was verehrt wird, Dank erhält und als Quelle von Moral und Ethik dient, ist Religion. Alles, was an die Stelle Gottes gesetzt wird, ist Religion. Und die letzten zwei Zeilen, 206, 207, in der Bibel geht es um die Frage, welche letzten Werte das alltägliche Leben tatsächlich bestimmen. Also, was bestimmt mich letztendlich? Das ist eigentlich auch Ethik und Moral, aber es ist noch ein bisschen krasser formuliert. All das kann zur Religion werden. Das, was mich bestimmt, das, was mich antreibt, daraus, wo ich meine Bestätigung bekomme, das, wo ich sage, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich was Gutes erreicht. Denn eigentlich sollen wir Gott verherrlichen, seinen Namen Ehre geben. Das ist das große Ziel für uns Menschen. Und wenn wir irgendwas anderes anstreben, haben wir etwas an die Stelle Gottes gesetzt. Und dann kann das zur Religion werden. Ich gebe euch nachher einige Beispiele. Ihr könnt euch Römer 1, 18 bis 32 durchlesen. Paulus verwendet in dem Römerbrief in Kapitel 1 einige Zeilen, um klar zu machen, wie pervertiert diese Welt ist, wie an die Stelle des Richtigen das Falsche gesetzt wird und einfach ausgetauscht wird. Und ich bin sehr überzeugt, dass das eine sehr umfassende Definition ist, die wir in Römer 1 finden, was Religion anbetrifft. Wenn wir also Menschen sehen, die Allah anbeten, dann sind die nicht weniger erlösungsbedürftig oder mehr erlösungsbedürftig als Menschen, die stattdessen ihr Horoskop lesen. Sie haben bei Horoskopen in dem Sinne keinen Gott. Aber sie suchen Führung, Wegweisung, Rat, Weisheit von irgendetwas, was im besten Fall noch ein Redakteur geschrieben hat. Ich nehme mittlerweile an, dass das auch nur Textbausteine sind, die aus irgendwelchen Datenbanken zusammengemischt werden. Also Computer. Wenn wir sehen, dass Schüler in der Klasse sich mit Esoterik beschäftigen, irgendwelche Tische rücken oder irgendwelche Reiki-Sachen machen, irgendwelche Strahlen hoffen, dass die durch unsere Lebensbahn hindurchfließen, um uns wieder auszurichten. Oder wenn wir hören, dass halt unsere Nachbarinnen Horoskope lesen und ganz heiß drauf sind, dass die Tageszeitung endlich kommt, damit sie wissen, ob sie heute nun das rote Kleid oder das schwarze Kleid anziehen, ich weiß es nicht. Das sind alles Menschen, die Gott nötig haben. Und ich glaube, wir haben eine Antwort für sie. Wir müssen sie ihnen geben. Denn du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Sag Gott. Auch kein Horoskop. Kapitel 5 ist voller Beispiele. Es ist eigentlich nur ein wichtiger Punkt drin. Es ist nur ein Punkt, den wir noch besprechen. Und das andere sind Beispiele. Zieht euch die Beispiele an oder nicht. Sucht euch eure eigenen Beispiele. Es soll bloß ein Horizont abgesteckt werden. Ich möchte nämlich die Frage stellen, ob wir Polytheismus, Vielgötterei, auch in unserem Leben als Christ betreiben. Die erste spontane Antwort wird sagen, nö, ich glaube ja nicht an Allah. Ich sitze auch nicht mit dicken Bauch, also ich sitze schon mit dicken Bauch, aber nicht mit entsprechend verknoteten Beinen irgendwo und mache Buddha nach und versuche in die Kontemplation zu fallen, in die Versetztheit, in ein anderes Dasein. Ich drehe nicht irgendwelche komischen Rollen und mache dazu Laute. Wieso sollte ich Polytheist sein? Wie ich als Christ, ich habe doch mit dem ersten Gebot kein Problem, oder? Wie wird denn Jesus Christus zu unserem Gott? Indem wir ihn unseren Gott nennen, also ihn so bezeichnen? Wohl kaum. Wir wissen, dass jemand, der Gott nur äußerlich anerkennt, kein Christ ist. Gott will den ganzen Menschen, wie es heißt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Das ist der Sitz von Verstand und Willen. Aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Markus 12, 30. Gott möchte keine nur äußere Zerschaustellung von Werken. Siehe Psalm 51. Es ist, Zeile 237, unser Inneres, was über unseren Gott entscheidet. Glaube ist kein Lippenbekenntnis, sondern ein inneres Vertrauen. Und das kommt euch alles stinkbekannt vor. Bitte nicht abschalten, bitte noch 10 Minuten bei mir bleiben. Ich weiß, dass euch das bekannt vorkommt. Es ist ein inneres Vertrauen, ein Überführtsein, ein Überzeugtsein von den Dingen, die der Nichtglaubende weder sieht noch für möglich hält. Siehe Hebräer 11, 1. Und ich will 4 Möglichkeiten nur kurz anreißen, wie sich auch ein Christ von Gott entfernen kann. und sich anderen Dingen zuwendet und von ihnen etwas zu empfangen hofft, was nur Gott geben will. Das erste Beispiel ist auch das bestbekannteste Beispiel, nämlich Mammon. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann ist Gott unser Gott. Wenn wir auf Geld vertrauen, dann wird Geld unser Gott. Die Bibel nennt ihn Mammon. Psalm 246, Mammon. So wird klar, warum Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Wie dient man Mammon? Ja, wir sagen immer, ich diene Mammon nicht. Hack das Ding ab und fertig. Aber Jesus ist doch kein kleiner Schuljunge, der irgendwelche Thesen auflädt, die keinen interessieren. Äpfel wachsen an Apfelbäumen. Oh toll, Jesus, dass du mir das beigebracht hast. Wenn Jesus was sagt, dann ist da mehr als eine Selbstverständlichkeit drin. Ihr wollt Gott dienen? Okay, dann achtet darauf, dass ihr Mammon nicht dient. Weil wenn ihr Mammon dient, dann dient ihr nicht Gott. Da könnt ihr dreimal so viel von Gott reden, aber es geht nicht. Eine Möglichkeit, Mammon zu dienen, ist zum Beispiel, dass man sich auf seinen Job und das Bankkonto sehr verlässt. Vertrauen wir auf Gott, was unseren Lebensunterhalt anbetrifft? Oder auf den guten Job bei einem krisensicheren Arbeitgeber? Die aktuelle Weltwirtschaftssituation zeigt auf, dass dies trügerisch ist. Psalm 254, trügerisch. Ein Christ, Mitglied dieser Gemeinde, innerer Bereich der Gemeinde, Mitarbeiter, seit langem, hat mir gesagt, Mensch, das, was jetzt in meiner Arbeitswelt um mich herum passiert, das steht alles nicht so fest, wie ich immer dachte. Bin seit Jahrzehnten in diesem Beruf und als ich angefangen habe, dachte ich, ich werde hier Rentner. Jetzt weiß er nicht, ob er in 5 Monaten diesen Job noch hat. Und er merkt, und ich finde es schön, dass er das auch so offen zugibt, weil das auch eine brüderliche Offenheit zum Ausdruck bringt. Er sagt, worauf habe ich eigentlich in der Vergangenheit vertraut? Habe ich immer tagtäglich gedacht, Gott ist derjenige, der mich versorgt? Oder ist es mein Arbeitgeber, der mir am Monatsmitte immer so einen netten Abrechnungszettel gibt und dann einen Tag später das Geld auf dem Konto ist? Worauf verlassen wir uns wirklich? Die jetzige Weltwirtschaftssituation ist schwierig für jene. Und es tut mir um jeden leid, der seinen Arbeitsplatz verliert und irgendwelche Hartz-Gelder bekommen muss. Das tut mir echt leid. Aber es ist auch die Chance, dass wir überlegen, worauf vertrauen wir wirklich? Ebenso geht es jenen, die nicht mehr beten, unser täglich Brot gib uns heute. Ihr könnt mal überlegen, letzten 22 Tage, wie oft habt ihr gebetet, unser täglich Brot gib uns heute? Oh, ist ein interessanter Gedanke. Ja, aber so neu ist er nicht. Meines Wissens hat ihn Thomas Reising vor einem Monat in seiner Predigt gebracht. Können sich alle rausreden, die nicht zur Gemeinde hier gehören. Ich habe die Predigt ja nicht gehört. Aber ihr kennt das Wort. Und Jesus gibt uns ein Mustergebet und sagt, so sollst du beten. Da geht es nicht um ein wörtliches Nachplappern eines Gebetes, aber um die Botschaft, die da drin steht. Jeden Tag sich daran zu erinnern, Herr, du bist derjenige, der mich versorgt. Auf dich will ich mich verlassen. Bitte gib mir. Faktisch vertrauen wir oft nicht auf Gott, sondern auf unser Bankkonto. Und selbst wenn man nicht genug Geld drauf ist, die meisten haben Überziehungskredit und vertrauen, dass nächsten Monat das Gehalt kommt und der Kredit dann wieder ausgeglichen ist. Du sollst das aber nicht. Das gilt aber auch für solche, jetzt rede ich zu der jüngeren Generation, für die Normans dieser Welt. Wie bitte? Ja genau, ich habe gesehen, dass du gerade etwas abgelenkt bist, dachte ich, erwähne ich mal deinen Namen. Die sagen, ich habe gar keinen Job, wie soll ich mich darauf verlassen? Dickes Bankkonto, mein Knacksparbuch bei der Sparkasse ist lustig. Den Schuh, lieber Ansgar, ziehe ich mir nicht an. Aber doch, und damit löse ich mich von Norman als Person, er selbst muss das überlegen, ob das auf ihn zutrifft. Ich finde es faszinierend, wie wenig Menschen heutzutage darüber nachdenken, wie viel sie mit Gott erleben möchten. Sondern die normale Lebensplanung eines Jugendlichen sieht aus, Schule zu Ende machen. Bei dem einen heißt es mittlerer Schulabschluss, bei dem anderen Abitur. Dann irgendwie vielleicht Studium oder Ausbildung. Ziel danach ein Job. Und wenn man in dem Job irgendwie sich so ein bisschen hochgearbeitet hat und so ein bisschen ja, in den Federn gut eingebettet ist, man kennt die Kollegen, man hat sich mit dem Chef arrangiert, man weiß, mit welcher Sekretärin man besonders gut auskommen muss und so weiter. Dann schauen wir mal nach, was wir so in der Gemeinde machen können. Und damit meine ich nicht die Ortsgemeinde, sondern wie wir dem Herrn dienen können. Das scheint mir bei vielen das normale Denken zu sein. Und ich finde es faszinierend, wir haben hier in der Gruppe Leute, aber ich kenne auch viele einer anderen Generation, die gesagt haben, ich mache meine Schule, weil es gibt ein Schulgesetz, 10 Jahre mindestens, und meinetwegen auch die 12 Jahre oder 13 Jahre. Danach gehe ich aber erstmal 1 Jahr ein freiwilliges soziales Jahr machen oder ich gehe auf eine kleine Bibelschule. 1 Jahr, 2 Jahre. Weil ich an meinem geistlichen Menschen wachsen möchte und mit dieser geistlichen Erziehung ich dann mich der Welt aussetzen möchte und dann Ausbildung und Beruf mache. Aber dieses Denken höre ich heute nicht mehr. Ich war sehr begeistert, junge Leute zu sehen in Großköris, also südlich von Berlin, die sich für 1 Jahr dem Ezra-Training verschrieben haben. Ezra, kommen wir irgendwann auch in Bibelkunde zu dem Buch von ihm. Ezra war ein Mann, der sich 3 Dinge vorgenommen hat, nämlich das Wort, na, du grinst so?
Ja, Ezra war einer, der das Wort Gottes geliebt hat.
Und welche 3 Schritte hat er getan? Zu studieren, zu tun und zu lehren. Das sind die Dinge. Und das macht das Ezra-Training. 9 Monate, Bibelschule, im Internat. Das heißt, wir wohnen miteinander. Immer wieder Einsätze draußen. Und ich finde das toll. Ich dachte, es gibt sie noch. Es sind nicht viele. Es sind, glaube ich, 12 Schüler dieses Jahr. Wunderbar. Dann geben wir Geld aus dafür, dass wir geistlich wachsen. Und vielleicht denken wir nicht erst drüber nach, wenn wir aus der Schule gerutscht sind. Ich kenne das Problem. 4.400 Euro, wenn du es in Raten zahlst, ansonsten 4.000 Euro. Und das stelle ich mich auch als Vater in die Frage. Ich habe darüber nachgedacht, meine Kinder aufs College in Amerika zu schicken, weil ich ihnen eine kulturelle Ausbildung geben will. Ich habe gesagt, Junge, du spinnst. Leg lieber Geld zurück, damit du ihnen eine geistliche Ausbildung geben kannst. Denn meine Tochter, nehmen wir mal Katharina als Älteste, die kann die 4.000 Euro nicht auf den Tisch legen. Aber ich kann darüber nachdenken. Und wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber ich denke ja noch nicht mal drüber nach. Und das ist der Punkt, um den es uns an der Stelle geht. Für Ausbildung mit Gott haben wir weder Zeit noch Geld. Und doch zeigen sich darin die Prioritäten des Herzens. Ich mache keinem ein Gewissen, der sich das wirklich nicht leisten kann. Oder wo er sich erst spät bekehrt hat, wo das einfach nicht mehr möglich ist. Aber allen anderen möchte ich einfach sagen, worauf vertraust du denn? Sagst du, naja, ich muss doch erst einen Beruf haben, sonst kann ich mich nicht ernähren? Wie klein ist dein Gott? Wenn Gott dich dorthin führt, dann wird er dich auch dort versorgen. Im Englischen gibt es einen wunderbaren Spruch, who God guides, he provides. Wen Gott führt, den versorgt er auch. Und ich könnte euch jetzt, aber das werde ich nicht im Hinblick auf die Uhrzeit, stundenlang Geschichten erzählen von Geschwistern, bei denen ich das erlebt habe. Ich habe letzte Woche einen besucht, bei dem genau das gelaufen ist. Und das hat deutlich mehr als 4.000 Euro gekostet, was der Mann gemacht hat. Gerechtigkeit und Staat. Nur Gott ist wahrlich gerecht in seinem Richten. Den Punkt überspringe ich aus Zeitgründen. Das lest ihr selbst. Mein Verstand lest ihr auch selbst. Ich springe auf 287. Wenn wir uns die obigen Definitionen oder eure eigene Definition, die ihr vorhin aufgeschrieben habt, von Religion ansehen, dann merken wir, dass vielleicht alles in unserem Leben zu unserem Gott werden kann. Unsere Clique, unsere Familie, unser Ehepartner, unser Hobby, unsere Lebensziele. Und das sage ich als geistlicher Mitarbeiter hier auch, selbst unser geistlicher Dienst kann unser Gott werden. Beachte die Formulierung, für seine Karriere hat er alles geopfert. Hört man meistens am Grab, manchmal auch bei einer Verabschiedung, bei einer Firma. Wem opfert man? Richtig, seinem Gott. Zeile 292, Gott. Und hier sind gerade die sehr aktiven Reich Gottes Mitarbeiter sehr gefährdet. Natürlich, man behauptet, man opfere Yahweh. Natürlich mache ich diese Gemeindebibelschule für Jesus. Hm? Aber jetzt mal Hand aufs Herz, lieber Ansgar, machst du sie wirklich für Jesus? Oder gibt es andere Dinge, denen du da frönst? Vielleicht sind es eigenwilligere Ziele, egoistische Ziele oder einfach stolze Ziele, weil es schön ist, hier vorne zu stehen. Ich weiß, den meisten ist das nicht schön, hier vorne zu stehen, aber es gibt Charaktere, die das genießen, hier vorne zu stehen. Vielleicht mache ich es deswegen und dann könnte das mein Gott sein. Aber ich soll es nur für Gott machen. Und deswegen kann ich dir den Tipp geben, bete aufrichtig, wie es im Psalm 26 heißt, erprobe mich, Jahwe, und prüfe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Und Paulus ermahnt, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Das, was ab Seite 299 steht, lege ich euch nahe. Lest das bitte heute Abend, wenn es geht, spätestens morgen durch. Mir ist wichtig, dass er den Punkt nicht vorschnell abhakt. Gott möchte Position 1 haben. Und er ist eifersüchtig und zornig, wenn irgendetwas anderes an dieser Stelle rutscht. Wenn ihr das bei euch feststellt, dann tut darüber Buße. Und dann wird Gott sich als derjenige erweisen, von dem wir heute Morgen in dem Psalm gehört haben und was auch Stefan im Vortrag über Richter gezeigt hat. Er ist ein Gott, der gerne vergibt und ein Gott der Gnade. Aber wenn wir das einfach wegschieben, wenn wir merken, wir haben eigentlich doch andere Götter neben ihm oder andere Sinnstifter neben ihm, dann braucht er beim nächsten Mal nicht mehr zur Gemeindebibelschule kommen. Das ist alles Quatsch. Das ist alles null und nichtig. Wir machen jetzt Schluss. Ich möchte jetzt noch beten und werde dann mit dem Videobeamer die Zeit ranschmeißen, wann wir weitermachen. Also es wird mehr als eine halbe Stunde Pause sein, weil die brauchen wir jetzt auch. Aber ihr könnt entspannt sein, praktische Theologie ist heute deutlich kürzer. Von daher habe ich mich schon etwas entspannter gesehen, als wir eine Diskussion hatten oder als ich auch merkte, mit der Zeit wird eng. Praktische Theologie ist heute recht kurz. Von daher werdet ihr den Gesamtzeitrahmen nicht überschreiten. Okay, steht bitte nochmal auf und dann bete ich. Herr, du bist unser Gott in unserem Bekenntnis. Du bist es ja auch tatsächlich. Wir wünschen uns, dass wir auch in unserem Leben genauso leben. Und ich will dich bitten, dass du jedem einen Blick auf sein Herz schenkst, dass er versteht, wie er ist und wo er steht, was ihm wirklich wichtig ist. Und dass du ihn zur Buße führst, wenn nötig. Und dass du ihn überschüttest mit deiner Vergebung und deinem Frieden. Ja, ich freue mich darüber, dass wir schwierige Punkte anschneiden können und keiner frustriert rausgehen muss, weil er die Lösung des Problems kennt. Du bist, Herr Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben und hast auch diese Sünden des Stolzes und der Eigenwilligkeit getragen. Und so wollen wir das dankbar aus deiner Hand nehmen, dass auch Vergebung für solche Sünden da ist. Ich will dich bitten, dass niemand aus diesem Seminar geht und irgendwie an dir vorbeigeht, dass jemand den alten Gott oben lässt, sondern dass nur der richtige Gott auf dem Thron sitzen darf. Danke jetzt für die Pause, die du uns gönnst, Herr, schenke uns wirklich Entspannung und auch ein Stück weit, dass die Gehirnwindungen wieder frei werden für den dritten Block. Danke für die Kraft, die du uns allen gegeben hast. Amen. Amen.